Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
der Unternehmer Harald Christ, politisch engagiert, viele Jahre in der SPD, zuletzt in der FDP, dort eine Zeit lang als Bundesschatzmeister, heute aber vor allem auch gesellschaftlich engagiert. Die Harald-Christ-Stiftung für Demokratie und Vielfalt, deren Vorsitzender er ist. Heute ist er hier bei uns im Studio. Harald Christ, herzlich willkommen, schönen guten Tag.
Schönen guten Morgen.
Um das gleich mal zu klären, weil dieses Missverständnis kam auf in meinem privaten Umfeld im Newsroom. Nicht die Juwelierkette Christ, ne? Das ist nicht Ihr Betrieb.
Nein.
Nein, sondern womit haben Sie so Ihr Unternehmertum begründet?
Ich bin seit vielen Jahren Unternehmer und habe in jungen Jahren angefangen. Hatte zwischendrin immer mal Ausflüge auch in die Politik, ehrenamtlich, aber auch in der Managementkarriere. Und was ich heute mache, Investor und vor allem mit einem in Berlin ansässigen Beratungsunternehmen.
Und was Sie tun, Sie kommen in eine Sendung wie diese, wo wir über die Themen des Tages sprechen, das hebe ich insofern mal hervor. Wir haben relativ selten Unternehmer hier, Leute, die direkt aus der Wirtschaft kommen. Was jetzt gar nicht, glaube ich, so sehr an uns liegt, dass wir das nicht wollen, sondern was eher daran liegt, dass viele Menschen, und vielleicht ist das in Deutschland noch mehr als in anderen Ländern, die ja so in dem klassischen Wirtschaftsbereich sind, eigentlich um die Kommentierung von politischen Dingen, politischen Themen gerne mal eher einen Bogen machen, es sei denn, sie sind politisch in irgendwelchen also Ämtern oder in irgendwelchen Verbänden. Aber Sie haben da keine Hemmung?
Ich habe da keine Hemmung. Ich bin ein politischer Mensch seit meinem 15. Lebensjahr. Und habe mich immer geäußert, auch immer klare Kante gezeigt. Ich halte das auch für notwendig, gerade in unserer Demokratie. Demokratie lebt vom Meinungsaustausch und von der Meinungsäußerung, von der Meinungsfreiheit. Und es ist wichtig, in Dialog zu treten und auch seine Überzeugungen auch zu kommunizieren. Ich habe aber auch großes Verständnis dafür, wenn es Unternehmerinnen, Unternehmer oder andere gesellschaftlichen relevanten Gruppen gibt, die sich eher zurückhalten. Aber ich fordere immer auf, sich zu Wort zu melden, gerade in diesen Zeiten.
Gerade in diesen Zeiten, das ist ein gutes Stichwort. Wir haben nämlich so einige Themen, bei denen man denkt, das ist eigentlich etwas, wozu sich vielleicht jeder in irgendeiner Form verhalten sollte. Wir schauen da gleich rauf. Erstes Thema der Haushalt, aber auch andere große Fragen, die Unterstützung der Ukraine, aber natürlich auch das, was uns nach wie vor in und um Frankreich bewegt. Alles Themen hier heute in dem Radiogespräch mit Harald Christ, eine Stunde Radio im Deutschlandfunk Kultur oder 30 Minuten Podcast, falls Sie uns so hören. Seien Sie herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Heute sind die deutsch-polnischen Regierungskonsultationen, sie haben gerade begonnen in Warschau, 10 Ministerinnen und Minister sind da. Das ist eine schöne Nachricht erstmal, nach vielen Jahren überhaupt erst wieder möglich durch den Regierungswechsel in Warschau. Wir kommen da gleich nochmal sicherlich an der einen oder anderen Stelle drauf zu sprechen. Aber wie schreibt Politico heute? Der Haushalt reist mit und die drei wichtigsten dieser Ministerriege und der Kanzler selbst müssen deswegen auch früher wieder zurück, nämlich Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner. Ursprünglich war ja mal angedacht, dass diese Woche der Haushalt schon stehen soll für 2025. Das wird ziemlich sicher nichts, denn es gibt ja nach wie vor Streit. Auch über die Frage, haben wir eine besondere Situation, die mehr Schuldenaufnahme erlauben würde? Ich habe mal zwei Stimmen, zwei Politiker, die sich heute Morgen im Morgenmagazin der ARD darüber gestritten haben. Einmal Jens Teutrine von der FDP.
Ja, die Schuldenbremse ist im Grundgesetz verankert. Sie verbrieft die Generationengerechtigkeit. Wir wollen keinen Verfassungsbruch und wir wollen auch nicht leichtfertig damit umgehen. Das ist keine Wünsch-dir-was-Option. Und der Ukraine-Krieg ist ja vor 2 Jahren gestartet. Der ist schon länger her. Und da ist ganz klar, man muss aktiv neu auch eine Notlage haben.
Also das ist die Stimme, die Perspektive der FDP. Ich habe die Antwort der SPD darauf namens Tim Klüssendorf, der das sagte.
Für mich ist viel entscheidender, und das hast du eben gesagt, die Ukraine-Lage ist zwar möglicherweise jetzt schon seit 2 Jahren uns bekannt, aber trotzdem reißt sie ja ein haushalterisches Loch in unseren Haushalt mit über 20 Milliarden Euro, das wir nicht einfach so kompensieren können.
20 Milliarden, manche sagen sogar 30 Milliarden, die Haushaltslücke und die große Frage. Und die geht jetzt an den Unternehmer Harald Christ, der heute hier bei mir sitzt, früher mal in der SPD war, heute in der FDP ist, sich aber auch sehr für die Ukraine engagiert. Mit diesen verschiedenen Stichworten, die ich da nenne, Herr Christ, sind Sie da komplett zerrissen auf dieser Frage, wie man eigentlich jetzt mit dieser Situation am besten umgeht?
Wir haben ja die Kommentare gerade gehört, die Zuschauerinnen und Zuschauer oder Zuhörerinnen, Zuhörer besser gesagt im Radio. Beide haben recht. Jens Teutrine hat recht. Wir müssen einen verfassungskonformen Haushalt hinbekommen. Ich bin da eigentlich auch recht optimistisch, dass das klappen wird. weil alles, was ich höre, ist doch auf einem guten Weg. Ich warne auch davor, immer einen Streit herbeizuschreiben oder herbeizureden. Haushaltsdiskussionen und Debatten sind Diskussionen in Debatten. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Da muss man sich auch nicht immer einig sein. Da wird gerungen um Budgets und um Ausgaben, um Investitionen. Und genau das findet jetzt statt. Zugegebenerweise in einem Umfeld großer Herausforderungen. Durch den schrecklichen Angriffskrieg Russlands in der Ukraine ist jede Haushaltsplanung, die man zum Zeitpunkt des Koalitionsvertrags gemacht hätte, obsolet. Wir hatten einen sprunghaften Anstieg der Inflation, Energiepreise, die gestiegen sind. Das hat dazu geführt, dass die Zinsen, die Refinanzierung des Staates teurer geworden ist. Also fiskalpolitisch würde ich sagen, ein maximaler Stress. Und jetzt geht es darum, einen verfassungskonformen Haushalt zu beschließen. Und da sind die Bandbreiten, die der Bundesfinanzminister hat, sehr eng bestimmt. Richtig ist aber auch, dass im Rahmen unserer Unterstützung für die Ukraine, die notwendig ist und möglicherweise, schauen wir mal im November, was in den USA passiert, noch zunehmen könnte, wird das möglicherweise eine neue Situation entstehen, über die man dann neu reden muss, weil das eine Stresssituation ist, die man so vielleicht heute nicht einkalkulieren kann. Und das könnte in der Tat dazu führen, dass dann auch in dem Bereich es zu einer weiteren Schuldenaufnahme kommt. Mhm. Ich sehe das Thema ganz grundlegend. Wir müssen ohnehin mal drüber nachdenken, ob die Schuldenbremse, wie sie verabschiedet worden ist, in der heutigen Zeit, in der Komplexität und in die Herausforderung, vor der wir stehen, auch in Zukunft noch eins zu eins so tragbar ist. Aber das ist dann ein Gesetzgebungsprozess. Das ist auch sehr eng in Abstimmung mit der europäischen Vereinbarung, die getroffen worden sind. Das werden sicherlich Regierungen in Zukunft auch noch mal diskutieren müssen, wie man dann in solchen Krisensituationen mit diesen sehr starren Systemen dann weiter umgehen will.
Mhm. Damit sind Sie wahrscheinlich jetzt in der FDP eher alleine mit dieser Haltung, oder?
Ich bin nicht alleine. Ich habe ja gesagt, dass der Bundesfinanzminister dafür antritt, die Haushalts- oder die Gesetzlage einzuhalten. Das teile ich vollumfänglich. Da bin ich 100% auf Kurs von Christian Lindner. Wo ich
also das heißt, ich darf ihn nochmal nachfragen, also Schuldenbremse einhalten. Es gäbe ja auch die verfassungskonforme Möglichkeit, und das ist ja das, was die SPD jetzt immer wieder einfordert, also alle quasi unterhalb des Kanzlers, dass man sagt, wir könnten eine Notlage wieder erklären, dann wäre es auch verfassungskonform und könnte aber mehr Schulden aufnehmen.
Naja, wie das mit so Notlagen ist, haben wir ja schon festgestellt. Das würde zwangsläufig wieder eine Verfassungsklage mit sich führen und dann sprechen Gerichte und möglicherweise wird die Notlage dann abgeurteilt beziehungsweise nicht zugestimmt. Und dann sind wir wieder genau da, wo wir jetzt vor kurzem waren. Also nochmal, wir müssen auf der jetzigen Rechtslage einen Haushalt zusammenbekommen. Ich bin da sehr zuversichtlich, dass das gelingt. Aber in der Tat, in die Zukunft gerichtet, bin ich auch immer dafür zu überlegen, was sind notwendige Investitionen für die Zukunft des Landes in Bildung, in Forschung, in Entwicklung, in Infrastruktur. Und wenn man das unter einer zu harten Haushaltsrestriktion setzt, gehen möglicherweise wichtige Zukunftsinvestitionen verloren, die aber getätigt werden müssen. Mhm. Wissen Sie, ich bin Unternehmer. Wenn Sie als Unternehmer nicht mehr investieren in Ihre Wettbewerbsfähigkeit nach vorne, weil sie zu stark auf ihre Verschuldungsquote achten müssen, dann verspielen sie unter Umständen auch die Zukunft und, wie schon gesagt, ihre Wettbewerbsfähigkeit. Und da würde ich mir etwas mehr Beinfreiheit und ein bisschen mehr Flexibilität erwarten. Ich würde mir auch erwarten, dass man unterscheidet, welche Ausgaben tätigt man im Sozialhaushalt, also in den laufenden Kosten und was sind wirklich Investitionen. Investitionen sind ja nachhaltige Vermögenswerte, die auch geschaffen werden. Und da würde ich mir etwas mehr Flexibilität wünschen für die Zukunft.
Mhm, für die Zukunft, aktuell
müssen wir mit dem arbeiten und auf der Rechtsbasis operieren. Und da ist Christian Lindner jemand, der nichts anderes tut, als uns immer wieder daran erinnert, dass wir Leitplanken haben.
Mhm, aber aktuell kommen wir dann natürlich in Situationen und Christian Lindner hatte selbst am Wochenende schon mal als Möglichkeit in Aussicht gestellt, dass man zum Beispiel sagt, ja, der Bundeszuschuss für das 49-Euro, für das Deutschlandticket, man müsse ihn reduzieren, vielleicht sogar ganz streichen, was natürlich zwangsläufig dazu führt, das kostet dann am Ende mehr. Wenn wir dann gesellschaftliche Diskussionen haben und gerade vor den Wahlergebnissen, die wir jetzt zuletzt gesehen haben bei der Europawahl, die möglicherweise bevorstehen bei den Landtagswahlen, wo ja sowieso auch eine Skepsis gewachsen ist, beispielsweise gegenüber der Unterstützung für die Ukraine. Wenn das dann am Ende als Message übrig bleibt, ja, das 49-Euro-Ticket ist jetzt leider bei 69 Euro oder 79 Euro, weil wir es wichtig finden und richtig finden, weiterhin die Ukraine zu unterstützen, dann kriegen wir natürlich einen politischen Sprengstoff, den die Regierung bisher zum Teil mit teuer Geld, aber doch vermieden hat herzustellen.
Naja, das 49-Euro-Ticket finde ich erstmal als gute Maßnahme, als es eingeführt worden ist, aber das gab es ja früher auch nicht. Und Fakt ist, dass wir viel größere Investitionen für die Infrastruktur der Bahn brauchen, weil auch ein Bahnvorstand kann nur mit dem arbeiten, was er hat. Und wir haben ja über Jahrzehnte erlebt, dass dort notwendige Investitionen nicht getätigt werden konnten, weil oftmals das Geld gefehlt hat oder Investitionen verschoben worden sind in die Zukunft. Ich meine, das liest man ja tagtäglich in den Zeitungen und das kriegen sie nur gelöst, wenn sie auch entsprechend finanzieren. Ich will mal ein anderes Thema kurz umreißen. Ich glaube nicht, dass wir in Deutschland ein Einnahmeproblem haben. Wir haben, was die Steuereinnahmen angeht, Rekordeinnahmen auch nach wie vor. Wir haben ein Ausgabe-, ein Priorisierungs- und Verteilungsproblem. Und bevor ich mehr Geld ausgebe, indem ich mehr Schulden mache, mache ich mir erstmal Gedanken, wie komme ich mit dem Geld, was ich habe, zurecht? Und dann mache ich mir Gedanken darüber, in welchen Bereichen muss ich dann mit meinen Ressourcen, die ich noch zur Verfügung habe, nach vorne investieren. Ich habe großes Vertrauen in die Ampelkoalition, dass sie einen stabilen Haushalt verabschieden werden. Übrigens, was auch gut für das Land ist. Mhm. Wir erleben in geopolitischen größten Herausforderungen. Ich habe den Ukraine-Krieg schon erwähnt. Wir haben maximale Transformation zu stemmen. Und was wir hier in Deutschland brauchen, ist Stabilität. Und deswegen hat die jetzige Bundesregierung auch da meine volle Unterstützung, auch wenn ich natürlich an dem einen oder anderen Punkt meine Anmerkung mache und auch meine Kritik natürlich auch äußere.
Harald Christ sagt das als Unternehmer und FDP-Mitglied. So viel Vertrauen in die Ampel hat man, glaube ich, aus diesen beiden Lagern schon lange nicht mehr gehört. Harald Christ, vielen Dank bis hierhin. Kurz zum Fahrplan. Also offenbar, das wird auch berichtet, plant die SPD-Fraktion eine Sondersitzung am 18. Juli. Und Robin Alexander von der Welt hat vermutet, vielleicht gibt es ja die Einigung sogar schon diese Woche. Er vermutet Freitag 17 Uhr, also kurz vor Anpfiff des Viertelfinals gegen Spanien. Das wäre in der Politik ja auch nicht ganz unüblich, dass man sowas ganz geschickt setzt, bevor möglicherweise andere dann die Schlagzeilen bestimmen. Wir haben Harald Christ zu Gast, Unternehmer und auch politisch engagiert, wie man gerade gemerkt hat. Aber vor allem auch jemand, der sagt, klar, die große Politik kann der Ukraine helfen. Man kann es aber auch selbst in die Hand nehmen. Sie haben eine Benefiz-Operngala organisiert im April im Konzerthaus in Berlin. Da kamen immerhin 1,65 Millionen Euro zusammen für den Wiederaufbau in der Ukraine. Mit Ihrer Stiftung, mit der Harald-Christ-Stiftung für Demokratie und Vielfalt. Was genau passiert mit dem Geld?
Ja, erstmal war das ein toller Erfolg. Wir hatten 1500 Gäste, beeindruckendes Kuratorium, sehr viele Menschen, die wir dort an dem Kulturangebot Rebuild Ukraine zu Gast haben konnten. Tolles künstlerisches Ensemble. Also es war rundum ein gelungener Abend im Konzerthaus am Gendarmenmarkt. Sie haben es schon gesagt, wir haben 1,65 Millionen Euro eingesammelt. Davon gehen 1 Million Euro an eine Stiftung, die die beiden Klitschko-Brüder gegründet haben, die ja beide Ukrainer sind, aber auch eine große Nähe zu Deutschland haben. Und davon werden wir mit 550.000 Euro 4 Gemeinschaftszentren in der Ukraine finanzieren für traumatisierte Kinder, die geschädigt sind, Familien, die ihr Haus, ihr Heim verloren haben, die Elternteile verloren haben, die schwer traumatisiert sind, um dort vor Ort zu helfen. Weitere 450.000 Euro gehen direkt nach Kiew. Dort entsteht ein Zentrum, wo für Kriegsversehrte und für Geschädigte, die dort untergebracht werden und auch verpflegt werden. Das ist auf Initiative des Kiewer Oberbürgermeisters Vitali Klitschko entstanden. Das unterstützen wir gerne. Aber das alles über die Stiftung der Klitschkos We All Ukrainians hier in Deutschland. Und mit den restlichen 650.000 Euro haben wir eine Kooperation mit dem Deutschen Akademischen Austauschdienst, die bis Ende diesen Jahres in Gemeinschaft mit dem Bildungs- und Forschungsministerium Projekte in der Ukraine unterstützen. Das sind Kooperationen von Hochschulen aus Deutschland in der Ukraine, weil dort ist ja die Bildungsinfrastruktur maximal angegriffen, zerstörte Universitäten. Wir erleben ja nicht nur Flüchtlinge aus der Ukraine nach Europa, sondern auch Flüchtlinge innerhalb der Ukraine. Viele junge Menschen, Studentinnen und Studenten, die weiter ausgebildet werden müssen und sollen auch für die Zukunft, für den Wiederaufbau auch im Land zu bleiben. Und dort unterstützen wir 3 ostdeutsche Universitäten, wobei korrekt gesagt 2 ostdeutsche Universitäten, eine Berliner Universität und eine die duale Hochschule in Baden-Württemberg, in Baden-Württemberg in Westdeutschland.
Mhm. Ja, beeindruckend. Wie beobachten Sie den vor diesem Hintergrund? Weil ich meine, es ist natürlich klar, das sind schöne Summen, die zusammenkommen, aber die stehen natürlich bei Weitem dann doch kleiner und niedriger da als das, was wir auf der großen politischen Bühne sehen und wo wir ja in den letzten Wochen, in den letzten Monaten gesehen haben, es wird politisch nicht einfacher, um es mal vorsichtig zu sagen, wahrscheinlich sogar wirklich schwieriger, eigentlich diesen Unterstützungskurs aufrechtzuerhalten. Wie beobachten Sie das, die politische und gesellschaftliche Debatte?
Es war sicherlich wichtig für diese Ukraine-Gala am 19. April, dass wir viel Geld einsammeln konnten und wirklich ganz konkrete Projekte unterstützen. Es war aber auch wichtig, dass wir eine große Öffentlichkeit hergestellt haben und dass wir sehr viel Zuspruch hatten aus Politik, aus Medien, aus Wirtschaft, um nicht nur die Solidarität mit der Ukraine auch zu zeigen, sondern wirklich etwas zu machen. Und machen und tun kann jeder Mensch und jedes Unternehmen etwas, in ganz kleinen und in ganz großen. Und am Ende gibt es die Summen aus den vielen Aktivitäten, das, was die Hilfsbereitschaft und die Hilfe vor Ort auch ausmacht. Sie haben es angesprochen, die Situation ist sicherlich nicht einfach. Ich bin aufmerksamer Verfolger von Funk und Medien und versuche mir natürlich auch ein Bild zu machen, wie die derzeitige Entwicklung der Ukraine ist. Und heute kann man sagen, dass dieser Konfliktverfahren wirkt. Die Ukraine ist weit davon weg, diesen Krieg zu gewinnen. Wichtig wäre, dass sie diesen Krieg gewinnt. Und die Russen sind weit davon weg, diesen Krieg zu verlieren. Und wichtig wäre, dass sie verlieren. Und der Kanzler hat es ja so mal beschrieben, die Ukraine darf nicht verlieren und die Russen dürfen nicht gewinnen. Ich bin natürlich als bekennender Unterstützer der Ukraine dafür, dass die Ukraine da gestärkt daraus hervorgeht. Nur die Realitäten, die können wir auch nicht ausblenden. Mhm. Und die Realitäten sind herausfordernd, vor allem, weil es uns unter weiteren maximalen Stress setzt, auch in Deutschland. Wir sind mittlerweile zweitgrößter Unterstützer der Ukraine. Wir geben sehr viel Geld aus, was auch notwendig ist, weil nicht auszudenken, wenn die Ukraine ihre Position nicht halten kann, was dann auf uns zukommen würde. Eigentlich sind das auch kluge Unterstützungen für die Zukunft auch Europas, auch für die Ukraine. Aber wir sehen natürlich auch, was in den USA, wenn man mal so ein bisschen reinhört, was Trump oder sein Umfeld sagt, die Gefahr, dass noch größere Herausforderungen auf uns zukommen, sind groß. Und die Notwendigkeit, viele, viele Jahre, wahrscheinlich Jahrzehnte, die Ukraine zu unterstützen, da wird kein Weg dran vorbeiführen. Ob das jetzt für den Konflikt in einem heißen Krieg oder alles, was danach kommt. Aber das ist den Preis, den wir zahlen für unsere Demokratie, für unsere freiheitliche Gesellschaft und am Ende auch natürlich für unsere eigene Zukunft.
Jetzt sitzen Sie hier so ein bisschen als der Vertreter der Unternehmerschaft insgesamt, wenn ich das so formuliere und natürlich jetzt vielleicht nicht in eigener Betroffenheit, aber dieses Engagement, das jetzt natürlich auch von vielen Unternehmen gezeigt wird, steht natürlich auch in einem gewissen Kontrast, dass man eigentlich bis zu dem Tag, als Russland die gesamte Ukraine angegriffen hat, ja auch gerade die deutsche Wirtschaft eigentlich sehr gut im Business war mit Russland, obwohl es ja eigentlich auch schon genug Anzeichen gab, die Annexion der Krim, viele andere Dinge, die in der Ostukraine sich abspielten, wo man das Gefühl hatte, was muss eigentlich passieren und ab wann passiert es, dass dann auch in der Wirtschaft sagen nicht nur das Businessinteresse vorne steht, sondern auch eine politische Verantwortung mit reinkommt?
Das ist eine ganz schwierige Gratwanderung, die Sie gerade ansprechen, die ja auch in Deutschland diskutiert wird. Und ich habe vollstes Verständnis, wenn Menschen sagen, man hätte viel früher mit Russland brechen müssen. Eine ähnliche Diskussion erleben wir jetzt gerade, wenn es um die Bewertung Chinas geht und andere autoritärer, totalitärer Staaten. Ich habe da großes Verständnis dafür. Und sicherlich wurden, wenn man heute rückblickt, viele Fehler gemacht. Die muss man auch eingestehen. Es wäre arrogant und geschichtsvergessen, wenn man sagen würde, es ist alles richtig gemacht worden. Aber wir müssen das immer in die jeweilige Zeitzone oder in die jeweilige Phase der Entscheidung natürlich reinsehen. Zur Wahrheit gehört aber auch dazu, dass wir nach wie vor Exportweltmeister sind oder zu den größten Exportnationen dieser Welt gehören. Wir sind die drittgrößte Volkswirtschaft dieser Welt. Und die Wertschöpfung in Deutschland, auch hier im Inland, lebt eben von 70-80% Export und Wertschöpfung, die durch unser Mittelstand, durch unsere Großkonzerne, durch Unternehmen, auch international. Wir können uns nicht immer die Partner aussuchen. Das hat aber für mich eine harte Grenze. Und die harte Grenze beginnt dort, wo Völkerrecht gebrochen wird, wo Krieg begonnen wird, wo Menschen getötet werden, wodurch eine Aggression versucht wird, Fakten zu schaffen. Und das ist ja alles Russland zuzuschreiben. Und deswegen habe ich ein Verständnis durchaus, dass man in den letzten Jahren immer versucht hat, mit Russland im Gespräch zu bleiben, im Dialog zu bleiben, auch Wandel durch Handel zu betreiben, über viele Jahre eine durchaus nachvollziehbare Strategie. Aber ich hätte heute kein Verständnis mehr, mit diesem Land noch weitere wirtschaftliche Beziehungen zu pflegen oder gar Zugeständnisse zu machen. Da hat sich auch bei mir ein Prozess in meiner Meinungsbildung und meiner Positionierung stattgefunden. Aber bitte, ich weiß, es wird viele Zuhörer jetzt irritieren, auch nicht gefallen. Man muss bitte immer auch die Phasen bewerten. Man muss auch akzeptieren, dass man damals Entscheidungen getroffen hat, auch wenn man heute zu einem Ergebnis kommt, dass sie falsch waren. Und da wurden viele falsche Entscheidungen getroffen.
Harald Christa, wir sprechen jetzt hier mit Blick auf Länder wie Russland oder auch meinetwegen China. Die Frage, ob wir vielleicht in naher Zukunft schon diese Fragen stellen, wenn es um Frankreich geht. Vielleicht nicht, weil dort ein Krieg begonnen wird, aber weil dort eine Regierung regiert, die vielleicht ganz anderer Couleur ist. Das ist unser Thema gleich hier heute im Deutschlandfunk Kultur. Wir schauen weiter auf die Themen des Tages. Wir schauen natürlich dieser Tage sehr intensiv nach Frankreich, nach der ersten Runde der Parlamentswahl, vor der zweiten Runde der Parlamentswahl, die am Sonntag stattfinden wird, die Stichwahl in noch fast allen der 577 Wahlkreise. Nur ein kleiner Teil ist direkt in der ersten Wahlrunde vergeben worden. Der größere Teil muss noch entschieden werden. Und da ist es so, dass es in etwa 300 Wahlkreisen noch drei Kandidaten geben kann. Es haben sich jetzt in etwa der Hälfte dieser Wahlkreise, bei 150 Wahlkreisen, die Drittplatzierten dafür entschieden, zurückzuziehen. Vor allem Kandidaten der Linken, Neuen Volksfront, 104 Kandidaten, die gesagt haben, wir ziehen zurück, um eben den Kandidaten, die Kandidatin des Rassemblement National, also der Partei von Marine Le Pen, zu verhindern. Das haben auch 48 Kandidaten aus dem Lager von Präsident Emmanuel Macron getan. 150 haben sich noch nicht entschieden, haben bis heute 18 Uhr Zeit. Das zum Stand der Dinge in Frankreich. Harald Christ, wir haben gerade schon über das schwierige internationale europäische Umfeld gesprochen. Man hätte, glaube ich, lange nicht gedacht, dass, wenn wir nach Westen schauen, so direkt auf diesen wichtigsten Partner, den Deutschland hat in der Europäischen Union, dass da auch so eine große Problemlage da ist. Aber wir haben sie jetzt.
Tja, wir haben sie, und was Macron da geritten hat, diese Auflösung zu betreiben, erschließt sich mir nicht. Hab's auch nicht verstanden. Ich habe Freunde in Frankreich, die auch achselzuckend, sprachlos sich das Geschehen jetzt anschauen. Also es ist wirklich etwas, was mich sehr stark beunruhigt.
Ist das etwas, wir sprachen hier gerade auch über die Frage, sagen wirtschaftliche Verantwortung, Verantwortung von Unternehmerinnen und Unternehmern oder generell überhaupt erstmal die Frage der Auswirkung. Ist das etwas, wo Sie sagen, ja, wenn jetzt da wirklich ein rechtspopulistischer bis rechtsradikaler Durchmarsch kommt, eine mögliche absolute Mehrheit für die Partei von Marine Le Pen, hätte das Auswirkungen auch in ökonomischer Hinsicht?
Das kann sehr wohl Auswirkungen auf ökonomische Hinsicht haben. Frankreich ist unser wichtigster Handelspartner in Europa, sowohl was unsere Exporte angeht, als auch was Investitionen angeht. Deutschland ist der größte europäische Investor in Frankreich. Es gibt also hohe ökonomische Interessen. Man darf aber auch nicht vergessen, nach dem Brexit die drei großen europäischen Volkswirtschaften, Deutschland, Frankreich und Italien. Deutschland mit der Ampelregierung, mit zunehmend stärkeren rechtspopulistischen Tendenzen, Gott sei Dank nicht mehrheitsfähig. Das wird auch so bleiben bis 2025, nach der nächsten Bundestagswahl.
Sie machen die Wette nur bis 2025, oder?
Frankreich jetzt Gefahr laufend, rechtspopulistisch, rechtsnational regiert zu werden. Italien ist schon rechtsnational regiert. Und für Europa, für die Stabilität Europas, und das geht uns alle an, gerade, und ich muss immer wieder darauf hinweisen, was im November uns in den USA bevorstehen kann oder was auch mit der weiteren Entwicklung von China man einkalkulieren muss, das braucht ein starkes, geschlossenes Europa. Und wir merken ja, wenn man mal in Richtung Ungarn schaut, was passieren kann, wenn dort rechtsnationale Regierungen, rechtsnationale Präsidenten dann plötzlich ihre Ego-Trips und ihre eigenen Positionen versuchen durchzubringen, das ist nicht im Interesse von Europa. Und deswegen haben wir ein Interesse daran, dass Frankreich nicht rechtsnational, sondern wirklich in der jahrzehntelangen Tradition solide weitergeführt wird und ein verlässlicher Partner ist, weil Deutschland braucht Frankreich genauso wie Frankreich Deutschland braucht.
Mhm, aber wenn ich jetzt mal so, ne, Hand aufs Herz, den Unternehmer und Liberalen frage, wenn sie jetzt die Alternative haben in Frankreich zwischen der neuen Linksfront und der Partei von Marine Le Pen?
Dann wäre ich für eine starke Stimme für Macron in dem Falle, auch wenn dem seine politische und wirtschaftliche Bilanz auch nicht die beste ist. Das ist ja Teil des Problems auch in Frankreich. Da gibt es ja enorme Gerechtigkeits- und soziale Unwuchten. Aber Sie werden mich jetzt nicht festlegen, dass ich zu dem einen oder anderen lage. Ich hoffe und appelliere an die Französinnen und Franzosen, dass die vernünftigen Kräfte so stark sind und am Ende es schaffen, einen Alleingang von Le Pen zu verhindern. Und die Linke ist ja auch nicht die Linke in Frankreich. Da gibt es ja auch Schattierungen, Unterschiede. Es gibt ja eine Linke, die weit links ist, die sicherlich auch nicht meiner Zustimmung finden würde. Aber es gibt ja auch eine pragmatische Linke, die durchaus, mit der man auch gute Politik gemeinsam gestalten kann.
Ich frage das natürlich auch vor dem Hintergrund, weil Sie sprachen gerade den November an, die mögliche Rückkehr des Donald Trump. Erste Wahlperiode Donald Trump 2016 bis 2020 war, jetzt sagen wir mal ökonomisch, nicht eine Phase, wo man das Gefühl hat, die Unternehmer haben sich abgewandt von den USA. Und insgesamt, auch bei Italien ist es jetzt nicht so, dass man den Eindruck hat, okay, das ist jetzt richtig in Bausch und Bogen runterregiert. Wenn wir auf die Türkei schauen mit einem zunehmend autokratisch entwickelten Erdogan, wo auch die Wirtschaftskooperation und das Wachstum mit dergleichen immer sehr gut lief. Worauf ich hinaus will, die Wirtschaft hat sich immer wieder ganz gut geschafft, sich auch in gewisser Weise opportunistisch neuen Machtverhältnissen anzupassen.
Also ich warne vor solchen Vergleichen. Zum einen, weil Sie haben jetzt viele Dinge aufgereiht, die man nicht einfach so vergleichen kann. Ich will jetzt einfach nur mal das Thema USA nehmen. Natürlich ist USA ein Wachstummarkt, ein Land, dem wir uns sehr eng verbunden fühlen, wo Import und Export auch funktioniert und auch funktionieren muss. Aber wenn Sie mal schauen, mit welchen Embargos oder Präsidentenerlassen oder Sanktionierungen oder Schutz, besser gesagt Strafzöllen uns der Trump überzogen hat, was doch zu erheblichen Auswirkungen auch in Deutschland, Europa geführt hat, das kann man nicht einfach ausblenden. Ja, und von der Seite bitte keine solche Vergleiche. Und es ist schon noch ein Unterschied, ob Sie eine stabile Regierung haben, die unter unseren demokratischen Wertevorstellungen organisiert ist, oder ob Sie Regierungen in Verantwortung bringen, die gegen den Euro sind, die gegen die EU sind, die zurückfallen wollen in Nationalstaatlichkeit, die gegen Freihandel sind. Es kann nicht im Interesse der Wirtschaft sein, auch nicht im Interesse der freien Welt sein, solche Regierungen in die Ämter zu katapultieren.
Mhm. Wir haben da heute in der Hinsicht natürlich auch wirklich eine interessante europäische Einkreisung. Über Frankreich haben wir gesprochen. Heute wird in Den Haag das neue niederländische Kabinett, die neue niederländische Regierung vereidigt unter dem Regierungschef Dirk Schroef, der ja eben nicht Geert Wilders ist, sondern jemand, der dann sozusagen in etwas neutralerer Position vorgeschoben wurde. Aber natürlich mit Ministerinnen, Ministern von der Wilders-Partei im Kabinett, zwei Ministerinnen, die ganz offen von Umvolkung gesprochen haben. Ist das neue europäische Umfeld, in dem wir uns hier bewegen?
Zumindest sehen wir diese Entwicklungen in vielen Teilen Europas. Wir können auch nach Österreich gehen, wo es ja auch bedenkliche Entwicklungen gibt. Aber wir müssen als Demokraten im politischen Prozess und auch makroökonomisch als Wirtschaft die Realität natürlich auch registrieren und auch mit den Realitäten versuchen umzugehen, uns Meinung zu bilden und auch zu überlegen, wie man Maßnahmen ergreift, um dagegen zu steuern. Und es führt relativ, also jetzt einfach nur alles zu kritisieren, nutzt nichts. Am Ende geht es um Inhalte. Und man erlebt Tendenzen in vielen dieser Länder, dass die Menschen eben es teilweise dem, wie immer so schön gesagt, politischen Establishment in Regierungsparteien nicht mehr so abnehmen, die Probleme zu lösen, die zu einer Verbesserung der Lebensumstände führen. Und das führt natürlich zu solchen extremen Wahlergebnissen. Das ist eine Anforderung an die Politik. Und zwar an die Regierungspartei, als auch an die Opposition, wenn wir auf Deutschland zu sprechen kommen, einfach eine gute Politik für das Land zu machen, die bei den Menschen den Eindruck erweckt, dass wirklich sich was tut und wo sie auch das Vertrauen haben, dass sich was verändert und dass nicht nur geredet wird, sondern dass auch wirklich umgesetzt wird. Wir haben positive Entwicklungen in Polen zum Beispiel.
Ja, heute genau, die Regierungskonsultationen, genau, die unter anderem deswegen wieder möglich sind.
Genau,
ja.
Darauf will ich ansprechen. Erstmal sind die wieder möglich seit vielen, vielen Jahren und Polen hat ja gezeigt, dass Demokratie stark sein kann und es auch wieder zu einem Umschwung kommt. Und Polen ist zum Beispiel ein Land, was ich ausdrücklich positiv erwähnen will, ist auch für Deutschland ein wichtiger Partner, auch für Europa jetzt ein immer wichtiger Partner. Ich appelliere auch viel stärker mit Polen auch in die Zusammenarbeit wieder einzusteigen. Deswegen habe ich es auch begrüßt, dass heute diese Gespräche stattfinden. Also es gibt auch positive Tendenzen. Wir müssen auch wirklich aufpassen. Man neigt ja immer zur Übertreibung, zur Zuspitzung und zur Dramatisierung. Außenpolitik, Sicherheitspolitik, Geopolitik, die makroökonomischen Veränderungen, Verschiebungen, die müssen wir mit einer wirklichen, mit einem Realismus betrachten und müssen darauf dann die Entscheidung für die Zukunft definieren.
Harald Christ sagt das ja heute bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Es gibt eine Nachricht vom gestrigen Abend, die heute das politische Berlin ein wenig bewegt. Einen Wechsel von den Grünen zur CDU-Fraktion. Melis Eggman, Abgeordnete der Grünen, bisher der Grünen aus Mannheim, wechselt in die CDU und damit auch in die Bundestagsfraktion von CDU und CSU, begründet das unter anderem folgendermaßen: Meine Entscheidung ist das Ergebnis eines langen Prozesses. Meine Vorstellung darüber, wie und in welchem Stil Politik gemacht wird, hat sich weiterentwickelt. Jetzt habe ich hier heute praktischerweise einen Mann, einen Gast sitzen, Harald Christ, der nicht nur Unternehmer ist, sondern sich auch viele Jahre seines Lebens politisch engagiert hat, viele, viele Jahre in der SPD bis 2019, unter anderem auch als Sprecher der Mittelstandsvereinigung, und dann aber gesagt hat, nein, das passt nicht mehr. Ich weiß nicht, wie Ihre Worte damals waren, und sich für die FDP entschieden hat und dort auch eine Zeit lang der Bundesschatzmeister war. Herr Christ, es ist nicht so üblich, es ist auch nicht so richtig gerne gesehen in Deutschland, Parteiwechsel, oder?
Na, ich war 31 Jahre in der SPD und bin dann gewechselt und das hörte sich ähnlich an. Das sind immer sehr individuelle, persönliche Entscheidungen, die man aber auch aus einer Grundüberzeugung trifft. Bei mir war das salopp formuliert einfach, man hat sich auseinandergelebt. Und das ist wie in einer Beziehung, die man eingeht. Wenn man sich auseinandergelebt hat, muss man irgendwann Entscheidungen treffen und die habe ich für mich getroffen. Aber wie schon gesagt, sehr persönlich, sehr individuell. Aber ich habe das immer versucht, auch mit der Sensibilität zu machen und nicht nachzutreten. Und das auch immer inhaltlich zu begründen.
Mhm, ja, also um jetzt nochmal auf diesen Fall zu kommen, Melis Eggman, da versuchen jetzt auch viele nicht nachzutreten, aber man hört natürlich so Stimmen. Also die CDU, also immerhin der Parteivorsitzende selbst, Friedrich Merz, hat sie ausdrücklich begrüßt. Und da ist die Erzählung natürlich auch schön. Also Melis Eggman, die sich vor allem um wirtschaftspolitische Fragen bemüht hat, dass man also damit so ein bisschen die Erzählung machen kann. Naja gut, denen schwimmen ja jetzt auch die Nachwuchskräfte, die vielleicht für eine verstandgetriebene Wirtschaftspolitik stehen, weg. Wenn man so in die Grünen reinhorcht, dann hört man, naja, das war eine nicht ganz einfache, schwierige Fraktionskollegin, mit der es viele Gespräche gab, dann irgendwann auch gar nicht mehr so richtig Gespräche, und wo jetzt relativ sicher war, naja, in den nächsten Bundestag wird sie von den Grünen sicherlich nicht entsandt. Also es kann auch sozusagen eine gewisse Spur Karrieresicherung, Opportunismus, Wahlkreissicherung dann eben mit Hilfe der CDU drin stecken. Ich stelle es einfach mal nur so dar. Sie spitzen gerade schon den Mund.
Ja, ich spitze den Mund. Ich kenne die Bundestagsabgeordnete aus Mannheim sehr gut. Ich komme aus Worms und ich habe sie kennengelernt und habe rundum einen sehr guten Eindruck von der Frau, um das auch mal deutlich zu sagen. Und jetzt sollte man das Thema auch nicht zum Tagesthema machen oder so hochhängen. Es ist eine grüne Abgeordnete gewechselt jetzt zur CDU. Sie hat es für sich begründet, und jetzt sollten die einen nicht so laut feiern und die anderen nicht so laut nachtreten und sollten einfach das so respektieren und akzeptieren. Und es ist auch gut, wenn man so junge Frauen, die so engagiert sind, auch mit diesem familiären Hintergrund oder Lebenshintergrund auch in der Politik hat. Mhm. Und das sehe ich erstmal positiv, und so werte ich das ein. Schade für die Grünen, gut für die CDU, aber so ist es nun mal im Leben.
Okay. Ich finde ja diesen Aspekt des Wechsels, also jetzt auch vielleicht nicht nur zwischen Parteien, wobei auch das alleine wäre schon mal interessant. In anderen europäischen Ländern, wir haben gerade über Frankreich gesprochen, ist es ja fast normal, dass man auch regelmäßig mal die Partei wechselt oder gleich seine neue gründet, wenn man mit dem eigenen Laden nicht zufrieden ist. Da haben wir in Deutschland schon ein höheres Grundloyalitätslevel. Ne? Also es ist eigentlich so, dass, ich weiß gar nicht, Partei als Familienersatz, ich glaube in der SPD wahrscheinlich sehr viel mehr als in der FDP.
Würde ich so nicht sagen. Jede Partei kennt so diesen Familiencharakter des Zusammengehörigkeitsgefühls und des Miteinanders. Das hängt in Deutschland sehr stark damit zusammen, dass die Parteien doch in ihrem Kern ideologische Positionen haben und sie sich irgendwann mal entscheiden, warum sie ja Mitglied einer Partei geworden sind. Wenn sie bei den Jusos sozialisiert sind, kommen Sie mit vielen in der CDU nicht zurecht und mit vielen bei der FDP erst recht nicht zurecht. Und umgekehrt, wenn Sie in der FDP bei den jungen Liberalen waren, ist das ähnlich. Ich war immer ein Sozialliberaler. Ich habe Politik immer aus einem großen Maß an Realismus und Pragmatismus gesehen, immer oder wenig ideologisch. Und für mich gab es immer Schattierung zwischen den Parteiengrenzen hinweg. Also dass ich, wenn ich aus einer Partei rausgehe, als politischer Mensch politisch aktiv bleibe. Und deswegen es gleich mehrere Parteien gibt, wo das durchaus auch inhaltlich gepasst hätte, das war immer klar. Nicht, weil ich opportunistisch bin. Ich habe ja Politik auch nie gemacht, um Geld zu verdienen, sondern ich habe immer Politik gemacht, weil es mir um die Inhalte ging. Und das ist ein großer Unterschied. Mir ging es immer um Inhalte.
Mhm. Das heißt jetzt, die FDP hat sich auch nicht fürs Leben sicher, falls sie sich nochmal nicht so gut weiterentwickeln. Oder wie sagten Sie vorhin, die Entfremdung wie in einer Beziehung?
Also ich habe jetzt nicht vor, Beziehungen ständig zu wechseln, genauso wenig wie ich vor, Parteien ständig zu wechseln. Das sind ja nach 31 Jahren Mitgliedschaft der SPD ist eine Kontinuität ja schon mal dokumentiert worden. Aber ich kann Ihnen ganz salopp sagen, weder eine Partei noch ein Arbeitgeber noch irgendjemand auf dieser Welt hat mich überhaupt jemals sicher, weil ich grundlegend als Arbeiterkind viele Jahre meiner Unabhängigkeit und meiner Freiheit gearbeitet habe und die lebe ich in allen Lebensphasen und in jeder Entscheidung, die ich treffe.
Eine Entscheidung aus den USA, die erstmal für einige Irritationen gesorgt hat, vor allem auch beim amtierenden Präsidenten Joe Biden, nämlich die Entscheidung des Supreme Courts, dass Präsidenten Immunität vor Strafverfolgung genießen, jetzt nicht in allen Fragen, aber gerade in Themen, die sich letztendlich um die Amtsführung, also um politische Entscheidungen drehen. Joe Biden hat darauf gestern so reagiert.
This nation was founded on the principle that there are no kings in America. Each of us is equal before the law. No one is above the law, not even the President of the United States. But today's Supreme Court decision on presidential immunity, that fundamentally changed.
Also Joe Biden, der sagt, die Grundidee der amerikanischen Verfassung ist, dass eben alle gleich sind, dass wir keine Könige haben, also dass auch das Recht für alle gleich gilt und dass diese Verfassungsgerichtsentscheidung, Supreme Court Entscheidung, das nun fundamental geändert hat. Aber ist es in dem ersten Schritt nachvollziehbar, wenn man an Donald Trump denkt? Aber ich weiß nicht, vielleicht, wenn man dieses Thema breiter denkt und diese Frage, sollten Präsidenten auch für politische Entscheidungen, die sie getroffen haben, verantwortlich gemacht werden können von Gerichten? Ich finde, da kriegt das Ganze schon doch nochmal wieder einen anderen Ton.
Ja, man muss schon unterscheiden, was sind Entscheidungen, die man als Präsident trifft, Militäreinsätze, was auch immer. Und was sind Entscheidungen, die einer präsidialen Willkür obliegen? Da muss es schon Trennschärfen geben. Ich bin da aber bei Joe Biden. Ja, in Deutschland wäre das unvorstellbar und das ist auch gut so. Ich mache mir eher Sorgen, wenn im November die Wahlen zugunsten von Donald Trump ausgehen, dass er sich aufgrund dieses Urteils legitimiert fühlen könnte, Dinge zu machen, die für uns aus westeuropäischer Sicht unvorstellbar sind. Das heißt, da ist ein enormer Sprengstoff drin in dieser Entscheidung. Und jetzt ist die Entscheidung so getroffen worden und jetzt muss man auch mit dieser Realität umgehen.
Mhm. Wobei wir hatten ja diese Diskussion auch mit Blick auf die gescheiterte Pkw-Maut, als ein Verkehrsminister noch Verträge unterschrieben hat, als Alexander Dobrindt zu einem Zeitpunkt, als vieles noch unklar war, dadurch jetzt dem deutschen Staat relativ hoher Schaden entstanden ist und wo ja genau diese politische Frage war. Macht man einen Minister für eine solche Entscheidung haftbar, verantwortlich oder macht man es nicht? Die Bundesregierung hat sich ja dagegen entschieden, will diesen Klageweg nicht gehen. Und so ärgerlich diese Steuergeldverschwendung ist, so nachvollziehbar finde ich sie doch, als dass wir natürlich auch immer denken müssen, was, wenn andere regieren, was, wenn eine Marine Le Pen regiert, ein Donald Trump, was machen die dann mit einem Joe Biden? Wird er dann für seine Amtszeit vor Gericht gezerrt für die verschiedensten Dinge? Also das ist ja auch der Hintergrund des Immunitätsgedankens.
Also wir haben in Deutschland, das haben Sie eingangs angesprochen, Institutionen, die darauf achten, wie Politik arbeitet. Deutsche Politik wird nicht nur von der Opposition überwacht, sondern auch von den Medien, das ist auch gut und richtig so. Und auch gibt auch Verfassungsschutzgericht und so weiter, das hatten wir ja auch am Anfang schon. Und das ist auch gut so. Es gibt Untersuchungsausschüsse, es gibt maximale Transparenz und das müssen dann andere entscheiden in Deutschland, wie man dann mit einzelnen Bewertungen umgeht. Das will ich hier gar nicht machen, das steht mir auch nicht zu, um es deutlich zu sagen. Und ich sagte ja auch schon, ich halte dieses Urteil in den USA für sehr fragwürdig, für schwierig. aber jetzt für eine Realität, mit der man umgehen muss. Und das wird mit Sicherheit, sollte Donald Trump Präsident werden, für vieles Tür und Tor öffnen und für vieles auch die Legitimation geben, was wir dann erleben werden. Aber wie schon gesagt, ich will jetzt nichts vorausschickend teilen, sondern ich will einfach nur darauf hinweisen, dass wir damit konfrontiert werden.
Harald Christ sagt, dass Sie heute bei uns im Deutschlandfunk Kultur Unternehmer politisch engagiert. Wir haben es gehört, aktuell eben auch bei der FDP, aber vor allem auch für seine eigene Stiftung für die Hilfe der Ukraine. Harald Christ, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns zu Gast waren.
Vielen Dank.
Und wenn Sie bei uns zu Gast sein wollen, als Publikum noch näher dran, dann können Sie das am Donnerstag wieder. Dann sind wir im Berliner Humboldt-Forum. Hajo Schumacher, der Chefkolumnist der Funke Mediengruppe, ist dann bei mir zu Gast. Und wenn Sie dabei sein wollen, schauen Sie gerne mal auf unsere Website deutschlandfunkkultur.de/Humboldt-Forum. Da finden Sie alle Informationen. Danke für heute. Tschüss.
Deutschlandfunk Kultur.
Für diese Menschen bin ich Establishment. Ich bin Regierender seit 10 Jahren. Dann bin ich noch komisch, also in der Linken und noch Christ.
Immer mittags diskutieren wir die Themen des Tages mit einem Gast aus Medien, Kultur und Politik.
Wer macht's besonders falsch bei den Parteien?
Ah, auch das gefällt mir schon von der Frage wieder
nicht. Ich hab's geahnt.
Am Donnerstag senden wir wieder live aus dem Berliner Humboldt-Forum.
Die Rechtsextremen lehnen diese Nationalmannschaft ab. Die sagen, das ist irgendwie so eine woke Multikulti-Truppe.
Kommen Sie vorbei, diskutieren Sie mit. Mit Corbinian Frenzel und dem Journalisten und Autor Hajo Schumacher.
Das heißt, diese Nationalmannschaft hat mehr gesellschaftspolitische Bedeutung, als, glaube ich, jemals eine Nationalmannschaft hatte.
Am Donnerstag, 12.05 Uhr, live im Deutschlandfunk Kultur, im Videostream und live im Berliner Humboldt-Forum.